Was mich immer wieder fasziniert, sind die Geschichten aus dem Alten Testament. Die Geschichten von Abraham und Isaak, von Jakob und Josef oder von David. Und ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in die Geschichte von einem Mann, der sich durch einen Trick mit einem Linsengericht und einem Tierfell den Segen von Gott erschlichen hat und nach dem später ein ganzes Land benannt worden ist. Wen meine ich? Jakob. Jakob oder Israel, wie er später genannt wird. Was für ein Mensch war Jakob? Jakob war ein Kämpfer. Ein Mann, der den Segen Gottes so unbedingt wollte, dass er bereit war, hart dafür zu arbeiten und jede Gelegenheit zu nutzen, um gesegnet zu werden. Und Jakobs Hartnäckigkeit zeigt sich schon ganz früh. Er und Esau sind Zwillinge und Esau kommt bei der Geburt zuerst raus. Und man muss sich das Erstaunen der Anwesenden vorstellen, als sich an das Füßchen vom Esau ein kleines Händchen klammert, so als wollte der kleine Jakob sagen, ich will auch. Das war so ungewöhnlich, dass sie ihn Jakob, das bedeutet Fersenhalter, genannt haben. Aber nicht Jakob wird der Lieblingssohn seines Vaters, sondern Esau, der Erstgeborene, der den Segen eigentlich in der Reihenfolge erben soll. Mit dem Segen war die Verheißung verbunden, dass Gott selbst mit Esau und seinen Nachkommen Geschichte schreiben würde. Aber genau diesen Segen will Jakob unbedingt. Und er greift zu einer außergewöhnlichen Maßnahme. Er kocht ein Linsengericht. In 1. Mose 25, Vers 29 bis 34 steht, das ist die erste Folie, und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Hier sehen wir den Unterschied in der Denkweise. Esau ist der Segen egal. Er geht davon aus, dass er ja doch sterben muss. Und es ist ihm nicht wichtig, dass Gott mit ihm und seinen Nachkommen Geschichte schreibt. Er verachtet Gottes Geschichte in seinem Leben. Ganz im Gegensatz zu Jakob, der alles daran setzt, um diesen Segen zu bekommen. Das Linsengericht hat für mich eine besondere Bedeutung. Und ich habe mich gefragt, wie wichtig mir der Segen Gottes ist. Will ich ein normales Leben mit Arbeiten, Essen, Trinken und irgendwann sterben? Oder will ich mehr vom Leben? Wie sehr möchte ich von Gott gesegnet sein? Jakob war der Segen wirklich wichtig. Später wird er den halbblinden Vater Isaak mit einem Tierfell auf seiner Haut täuschen, weil Esau behaarter ist. Und Isaak wird ihm unwissentlich den erstgeborenen Segen geben. Aufgrund seines Betrugs an Esau muss Jakob fliehen und findet Unterkunft bei seinem Onkel Laban. Dort arbeitet er 20 Jahre. Er bekommt 12 Söhne von 4 Frauen und Gott segnet ihn materiell mit einer großen Viehherde. Wenn man die Geschichte so liest, bekommt man ein bisschen den Eindruck, dass Jakob vielleicht manchmal lieber eine nette Kleinfamilie mit seiner Lieblingsfrau Rahel und den Kindern Josef und Benjamin gehabt hätte, anstatt so viel Ärger und Streit in seiner Großfamilie zu erleben. Aber Jakob hatte in jeder Hinsicht die Gabe der Multiplikation. Viele Kinder, viele Tiere, viel Reichtum, viel Segen. Zwischen den Frauen war ein regelrechter Geburtenwettbewerb entstanden. Und schließlich die ungute Situation, in der Jakob seinen Lieblingssohn Josef bevorzugt. Vielleicht dachte Jakob, dass der Segen auf Josef übergehen würde. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Gott wollte mit allen 12 Söhnen Geschichte schreiben. Und alle 12 Stämme sollten die Nachfolger Jakobs sein. Vielleicht hat Gott manchmal mit uns wesentlich mehr vor, als wir von uns selbst denken. Und vielleicht hat er in manche von uns die Gabe der Multiplikation hineingelegt. Aber wir müssten uns von dem Gedanken der netten Kleinfamilie verabschieden, die überschaubar ist, wenn wir in den vollen Segen hineinkommen wollen. Je größer eine Sache ist, die Gott uns anvertraut, umso risikoreicher fühlt sich das Ganze an. Und man kann es nicht so gut kontrollieren. Aber wenn Gott jemandem die Gabe der Multiplikation gegeben hat, werden es immer mehrere Söhne sein. Und das, was wir tun, wird sich in jeder Hinsicht vervielfältigen. Es gibt dieses Sprichwort: Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Und vielleicht sehe ich auf den Spatz in der Hand und denke, was ich habe, das habe ich. Was ich bekommen kann, weiß ich nicht. Und während ich das denke, drücke ich unbewusst so fest zu, dass der arme Spatz keine Luft mehr kriegt. Dabei könnte es sein, dass Gottes Verheißung nicht auf dem Spatz in der Hand liegt, sondern in der Taube auf dem Dach. Wir bringen uns manchmal selbst um den größeren Segen, wenn wir an etwas Kleinerem, Überschaubarem festhalten. Und wir schauen dabei manchmal eher auf die Schwächen, anstatt auf unsere Stärken und unser Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat. Ich arbeite an einer Blindenschule und hatte neulich in einer Klasse Vertretungsunterricht in Mathe. Eine sehbehinderte Schülerin hat mich gefragt, ob ich ihr Rechenaufgaben stellen könnte. Mal und geteilt konnte sie noch nicht und mit Minus hatte sie noch Probleme. Aber im Plusbereich konnte sie bis 100 rechnen. Dann fragte sie, was kommt nach 100? 1000, habe ich gesagt. Und nach 1000? 10.000. Und nach 10.000? 100.000. Und nach 100.000, ich kürze das Ganze ab, 100 Millionen. Und nach 100 Millionen? 100 Milliarden. Okay, habe ich gesagt. Also, sie hat gefragt, können Sie mir Aufgaben mit 100 Milliarden plus 100 Milliarden stellen? Da habe ich gesagt, okay, können wir machen. Du musst hinten anfangen und in Dreierpäckchen plus rechnen. Kannst du am Beamer mal zeigen? Das hat sie dann gemacht. Also immer hinten angefangen und dann so sich vorgearbeitet. Und irgendwann kam raus, das Ergebnis 566 Milliarden 784 Millionen 698.456. Und die war so stolz, die hat das richtig hingekriegt. Und ich glaube, dass das oft so ist, dass wir wesentlich mehr können, als wir uns selbst zutrauen oder als uns jemand anderes zutraut. Und Gott hat wirklich ein großes Potenzial in uns reingelegt. Und er möchte im Plusbereich uns unglaublich segnen. Er schaut gar nicht so sehr auf das, was wir nicht können. Er schaut auch nicht auf die, ja, auf den Minus, auf das Negative, sondern Gott traut uns wirklich eine ganze Menge zu, weil er hat dieses Potenzial in uns reingelegt. Ja, okay. Ja, ich habe mir überlegt, was ich aus der Geschichte von Jakob lernen möchte. Und mir sind da ein paar Dinge aufgefallen. Erster Punkt, Jakob arbeitet aus Liebe heraus. In 1. Mose 29, Vers 18 bis 20 steht, ist auch wieder Folie. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach: Ich will dir 7 Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Laban antwortete: Es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei mir. So diente Jakob um Rahel 7 Jahre. Und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Ich finde, das ist so nett formuliert. Er hat aus Liebe, kamen ihm die 7 Jahre Dienst vor wie 7 Tage. Liebe ist ein starker Motor. Das, was ich aus Liebe mache, fällt mir leichter, denn es motiviert mich und treibt mich an. Aus Liebe lässt sich auch manches aushalten, was vielleicht schwierig ist. Und ich habe mir für mich selber überlegt, dass ich meine Arbeit aus Liebe tun möchte und nicht aus Frust. Denn wenn mich Liebe motiviert, halte ich länger durch. Dann der zweite Punkt. Jakob weigert sich, das Unglück über das Glück siegen zu lassen. Da ist so ein kleines Detail in Jakobs Leben, das mir gefallen hat. Und zwar ist es so, dass die Geburt des jüngsten Sohnes sehr schwer verläuft und Jakobs Frau Rahel leider an den Folgen stirbt. Aber auf dem Sterbebett gibt sie ihrem Sohn noch einen Namen, und zwar den Namen Ben-Oni. Das bedeutet Sohn meines Unglücks. Aber Jakob weigert sich, seinen jüngsten Sohn Ben-Oni zu nennen. Und er gibt ihm den Namen Benjamin, was so viel bedeutet wie Sohn des Glücks. Und mir gefällt daran, dass für Jakob über dem Leben dieses Kindes nicht das Unglück entscheidend sein soll, sondern das Glück. Dann das Dritte, was mir aufgefallen ist. Jakob bekommt von Gott eine Vision und fasst einen Entschluss für sein Leben. Auf dem Weg zu seinem Onkel Laban, nachdem er vor Esau fliehen musste, hat Jakob einen wunderbaren Traum. Er sieht eine Himmelsleiter und Engel, die auf- und absteigen. Und oben steht Gott selbst. Und Jakob bekommt die Verheißung, dass er und seine Nachkommen das Land bekommen werden. Und durch ihn und seine Nachkommen sollen alle Menschen auf Erden gesegnet werden. Und Gott selbst wird mit ihm sein und wird ihn nicht verlassen. Diese Gottesbegegnung ist entscheidend, denn Jakob bekommt eine Verheißung für sein Leben und er fasst einen Entschluss. Wenn dieser Gott ihn behütet und versorgt, soll er Jakobs Gott und Herr sein. Und Jakob wird ihm diesen Ort der Gottesbegegnung weihen und wird ihm von allem, was er bekommt, den 10. Teil geben. Beim Lesen ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, einen Traum oder eine Vision für das eigene Leben zu haben. Das unterscheidet vielleicht einen Sklaven von einem freien Menschen. Freie Menschen arbeiten aus einem inneren Antrieb heraus. Und sie haben etwas, was sie motiviert. Sklaven arbeiten für einen anderen und dessen Vision. Sklaven haben keine eigene Vision und keinen eigenen Traum, den sie leben dürfen. Jakobs Onkel hat ihn hart arbeiten lassen und er hat ihn ungerecht behandelt, Aber Jakob arbeitete aus einem starken inneren Antrieb heraus und er hatte eine eigene Vision von Gott für sein Leben. Dann der vierte Punkt, was mir aufgefallen ist: Jakob kämpft mit Gott und mit Menschen, um gesegnet zu werden. Wir lesen im Leben von Jakob von zwei markanten Gottesbegegnungen. Die eine Begegnung bringt ihn in die Herrlichkeit Gottes, wo er die Himmelsleiter sieht, und die andere Begegnung verwickelt ihn in einen Kampf. Auch die zweite Gottesbegegnung findet unterwegs statt. Vielleicht kann uns Gott besonders gut begegnen, wenn wir in einer Aufbruchphase sind und damit offen für etwas Neues. Auf dem Rückweg von seinem Onkel in seine Heimatgegend wird Jakob in der Nacht von einem Fremden in diesen Kampf verwickelt. Und Jakob ist ein guter Kämpfer. Der lässt sich nicht niederringen und bekommt schließlich von seinem unbekannten Gegner einen Schlag auf die Hüfte. Aber irgendwo spürt Jakob, dass der Fremde etwas Göttliches an sich hat. Und er sagt in 1. Mose 32 diesen Satz, der so charakteristisch für Jakob ist: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da antwortet der Fremde: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und er segnet ihn tatsächlich. Jakob ist sich ganz sicher, selbst im Ringen mit Gott selbst möchte er von ihm gesegnet werden. Mir gefällt diese Hartnäckigkeit. Manchmal verwickelt uns Gottes Gegenwart in Kämpfe und es kommt zu Konfrontationen. Letzte Woche hatten wir unsere Jubiläumsfeier und es gab eine Gesprächsrunde, wo wir uns über unsere Zeit in der Vineyard ausgetauscht haben. Das war die Begeisterung aus den Anfängen der Gemeinde spürbar, aber auch die Kämpfe und Konflikte wurden angesprochen. Viele von uns haben Gottes Herrlichkeit erlebt, aber auch das Ringen und die Konfrontationen. Und vielleicht gehört sogar beides zusammen. Ich hatte die Theorie, dass eine Gemeinde, die Liebe, Annahme und Vergebung leben möchte, besonders in den Punkten herausgefordert wird. Aber wir haben in unserer Gesprächsrunde festgestellt, dass es gerade die Vineyard-Werte sind, die uns motivieren. Gottes Begegnungen und Kämpfe liegen manchmal so dicht beieinander. Ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, was aus meinen eigenen Lebensträumen geworden ist. Sind sie noch lebendig? Motivieren sie mich noch in meinem Handeln? Und was ist aus den Verheißungen von Gott in meinem Leben geworden? Und tatsächlich erlebe ich, dass Gott öfter zu mir durch Träume spricht. Und vor ungefähr 2 Jahren hatte ich nachts immer wieder Träume, in denen ich irgendwo eingeschlafen bin. Mal unterm Küchentisch, während die anderen gegessen haben. Oder in einer Umkleidekabine im Schwimmbad, während die anderen schwimmen waren. Es waren irgendwie so Schlafträume. Es war so eine Phase in meinem Leben, in der ich wie eingeschlafen war. Und vielleicht sogar dabei, in meinem Leben was zu verpassen. Und mir kam es so vor, als ob Gott mich durch diese Träume wieder aufwecken oder aufrütteln wollte. Und es kann so schnell passieren, dass die Beziehung zu Jesus alltäglich wird. Und man vergisst so leicht, dass jede Begegnung mit ihm etwas Kostbares ist. Kennt ihr diese Traumdiebe? Zum Beispiel solche Sätze wie: Bleib realistisch. Bleib auf dem Teppich. Oder: Ich habe keine Kraft mehr, um etwas Gutes zu erwarten. Oder: ich bin zu alt für Träume. Oder ich bin zu jung oder zu unbegabt. Oder mich sieht keiner. Es gibt viele Traumdiebe, die verhindern, dass wir uns in unserem Leben nach dem Segen von Gott ausstrecken. Aber durch das Wirken des Heiligen Geistes möchte uns Gott neue Träume und neue Visionen geben. Und niemand, wirklich niemand, ist zu alt oder zu jung, denn wenn Gott seinen Geist ausgießt, werden die Alten wieder Träume haben und die Jungen werden Visionen bekommen. Das steht in Joel 3, Vers 1. Das ist wieder die Folie. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Eure Alten werden Träume haben. Und eure jungen Männer haben Visionen. Unser Leben ist zu kostbar, um es zu verschlafen. Und Gott hat mit jedem, wirklich mit jedem von uns was vor. Wir hinterlassen mit unserem Leben Spuren und es sollen Spuren des Segens sein. Und vielleicht ist heute Morgen der Zeitpunkt, wo Gott dem einen oder anderen verloren gegangene Träume und Visionen zurückschenken oder ganz neue Verheißungen geben möchte. Und wir werden jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir ja die Möglichkeit haben, auf Gott zu hören und wo wir eigentlich im Gespräch mit Gott uns entweder darauf besinnen können, was er uns früher mal gesagt hat, was er vielleicht wieder hervorholt, oder er gibt uns was völlig Neues. Aber ich bete darum, dass Jesus einfach uns heute Morgen mit dem beschenkt, was er für uns hat. Weil das ist wie so eine Wundertüte, wie dieses Füllhorn, was wir vorhin gesehen haben. Er hat wirklich für jedes Leben wesentlich mehr, als wir vielleicht teilweise schon sehen. Ja, dann kannst du die Musik anmachen und dann werden wir eben eine Zeit der Stille haben und Elke wird dann noch was dazu sagen.